Frage des Liedes, was wir gerade gesungen haben, lautete: Nimmst du mich noch einmal an? Die Frage nach der Gnade Gottes. Die Antwort lautet: Am Anfang von allem steht Gottes Gnade. Amen, wir sind fertig. So beginnt natürlich jetzt die Predigt, aber ich mache ein bisschen weiter. Am Anfang von allem steht Gottes Gnade. Und deswegen habe ich heute eine Geschichte dabei über Gnade. Und das ist nicht nur eine Geschichte über Gnade, sondern auch eine Geschichte über vergessene Gnade. Und es ist eine Geschichte darüber, wie vergessene Gnade Leben und Beziehungen zerstört. Ich möchte lesen von Nathan und David die Begegnung aus dem 2. Samuel 12 ab Vers 1. Was geht dieser Geschichte voraus? David war König, er hatte Macht, Position, er hatte Frauen, er hatte ein gutes Leben. Dann entdeckte er eine weitere Dame, die ihm sehr zusagte. Er war in der Position, sie sich zu nehmen, sie wurde schwanger. David wollte es vertuschen, hat es nicht hingekriegt, ließ den Ehemann töten und dann konnte er sie offiziell heiraten. Und hier geht es weiter mit 2. Samuel 12. Und der Herr schickte Nathan, also das ist ein Prophet am Hof des Königs gewesen, ein Gottesmann, der da extra dafür eingesetzt war, mit David da in Korrespondenz zu bleiben. Der Herr schickte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sagte er zu ihm: In einer Stadt waren zwei Männer, der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. Als zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht übers Herz, von seinen Schafen und Rindern eins zu nehmen, um es dem Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da wurde David sehr wütend über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann muss sterben, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Der Herr, der Gott Israels, sagt Folgendes: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und ich habe dir Sauls, deines Herrn, Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wenn das zu wenig ist, will ich noch dieses und jenes dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Jetzt wird das Schwert deinen Herrschaftsbereich nicht mehr in Ruhe lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Und jetzt kommen eigentlich noch Vers 11 und Vers 12. Da geht es noch weiter mit Dingen, die David jetzt an Schlechten zukommen. Lass sie jetzt kurz weg. Vers 13 geht es weiter. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan antwortete David: Nun nimmt der Herr auch deine Sünde weg. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging heim. Es ist eine schwierige Geschichte in vielerlei Hinsicht. David hatte den Blick für Gottes Segen, hatte den Blick für sein gesegnetes Leben verloren. Das ist das, was Gott ihm sagen lässt durch Nathan. Das hast du vergessen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir stehen heute in derselben Gefahr, den Segen Gottes zu vergessen. Das kann sein und es sollte nicht sein. Uns ist so viel Segen entgegengekommen. Ich stehe hier vorne und bin gesund und habe die Möglichkeit, mir jeden Tag die Zähne machen zu lassen. Ich kann mir auswählen, welches Auto ich fahren will. Nicht jedes, aber doch jedes, was komfortabel genug für mich ist und mir gefällt. Mir geht es so gut und ich will aufpassen, dass ich nicht vergesse, wie gut es mir geht. Dass ich zu den reichen 5% auf dieser Erde gehöre. Das ist aber nicht die ganze Gefahr, die im Vergessen der Gnade liegt. Sondern schlecht wird es dann, wenn wir meinen, wir müssten uns noch mehr nehmen, als wir bereits von Gott bekommen. Auch das ist hier formuliert in dieser Ansprache Nathans an David. Bei David ist es die Frau eines anderen Mannes, die er sich aneignen muss, obwohl er genügend davon hat, von Frauen. Ja, das kann man mal so offen sagen. Und das tut er nicht nur einfach so, und es geht hier nicht nur um diesen Besitz, den er sich vermehrt, das, was ihm nicht gehört. Er bricht mehrere religiöse jüdische Gesetze. Er nimmt sich die Frau eines anderen, das ist das Offensichtliche. Das, was mir noch eingefallen ist, was noch so unterschwellig benannt ist, dass er die Frau Urias des Hethiters sich nimmt. Ein Mann, der nicht zum Volk Israel gehört. Und es gehört klar zum jüdischen Gesetz, dass der Ausländer in der Mitte des jüdischen Volkes in Frieden und ruhig leben soll. Auch diese Weisung bricht David. Wie ist es bei uns? Noch mehr, noch schnellerer Besitz auf Kosten anderer? Es ist längst bekannt, dass wir in Mitteleuropa pro Jahr mehr verbrauchen, als der Durchschnitt der kompletten Erde hergibt. Also unser Verbrauch ist ein Überverbrauch. Darunter kann nur irgendjemand anderes leiden. Und solche belastenden Lebensweisen, die andere belasten, die müssen immer mal wieder hinterfragt werden. Ich denke aber auch an kleineren Kosmos, in dem wir leben. Wo nehmen wir uns mehr, als Gott uns bereits schenkt? Ich denke an Beruf und wie gehen wir da mit Kollegen um? Wie gehen wir da in unserem Kontext um? Ich denke aber auch an die Gemeinde. Wo ist uns etwas geschenkt und gegeben an Fähigkeiten und Fertigkeiten und an Platz, den Gott uns zuweist und sagt, ich beschenke dich damit und ich beschenke euch gegenseitig miteinander? Wo fangen wir an zu verdrängen? Wo sind wir nicht mehr am Puls Gottes, sondern versuchen Einfluss zu gewinnen, ohne dass es uns zusteht? Oder jemand anderes wird schlecht gemacht, damit wir besser dastehen. Das sind alles Dinge, wo wir die Gnade Gottes vergessen und uns mehr nehmen wollen, als uns bereits geschenkt ist. David überschreitet in dieser Geschichte eine scharfe Grenze, mehrere Grenzen zu seinen Gunsten. Und das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Die Frau wird schwanger. Ja, das ist ein Problem. Ja? Nicht nur für die Frau, es ist auch für den König ein Problem. Wenn das rauskommt, ist auch der König gewinnt an schlechter Reputation. Er versucht es zu vertuschen, es zieht weitere Kreise, er kriegt es nicht hin, er muss den Mann ermorden, damit er sie offiziell heiraten kann und dann weiß sowieso jeder, war er vorher schon schwanger. Naja, aber es bleibt nicht bei diesen Auswirkungen. Hier ist es nicht zu Ende. 10, 11, 12, da kündigt Gott an, dass er seinen Segen aktiv entziehen wird. Da sagt er, was kommt. Du wirst politische Unruhe erdulden müssen. Das Schwert wird ständig über deinem Haus schweben. Deine Frauen werden dir weggenommen werden, die werden weglaufen, das ist in Vers 11. Und ich werde öffentlichkeitswirksam zur Schau stellen, was du gemacht hast. Das sagt Gott. Was mir an dieser Stelle total wichtig ist, dass in keinem Satz dieser Geschichte von Strafe die Rede ist. Gott straft David nicht, sondern er tut ihm die Folgen auf, die es hat, wenn man Grenzen überschreitet, die Gott in seiner Gnade setzt. Grenzen des Ich gebe dir und damit ist es gut und wenn nicht, bin ich bereit, dir mehr zu geben, wenn du mich darum bittest. Aber Grenzüberschreitung führt zu Zerstörung. Es ist nicht bei dieser Vertuschung und dem, was daraus folgt, zu Ende. Es geht weiter. Also David erlebt die schrecklichen Folgen seiner Tat, aber nicht Strafe. Und alles, weil David die Gnade Gottes verlassen und vergessen hatte. Und dann erleben wir, wie dieser Mensch konfrontiert mit diesen Folgen und mit den Grenzen, die er überschritten hat, es erkennt und einsieht und sagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er bittet nicht mal um Vergebung oder um Gnade. Er erkennt erstmal nur. Aber er kehrt um und er bekennt. Und als ob es eine Randnotiz wäre, so kurz, sagt er zu David und antwortet ihm, nun nimmt der Herr auch deine Sünde weg, du wirst nicht sterben. Gottes Gnade blieb die ganze Zeit bestehen, nur hat David sich abgewandt. Und was hier passiert, ist nicht das große, also das finde ich erstaunlich, dass es nicht so beschrieben ist, dass David jetzt schon direkt sich in Asche hüllt und sonst irgendwas tut, sondern Nathan spricht ihm zu, was bestehen blieb. Und Gott tut von seiner Seite das, was es zu tun gibt in dieser Situation, nachdem David umgekehrt ist. Er nimmt die Sünde weg. Die Trennung wird von Gott her aufgehoben. Er sorgt dafür, dass Weiterleben möglich ist für David. Aber die Folgen, die bleiben. Die Verachtung, der Ärger, den David haben wird, der Krieg, diesen Folgen wird David sich stellen müssen. Und es ist eine seltsame Gemengelage, weil ich denke, wir haben oft den Eindruck, wenn wir uns zu Gott umkehren, dann ist es wieder gut. Dann ist es vorbei, die Sünde ist uns vergeben und dann, ja, diese Geschichte nimmt aber ganz hart und realistisch in den Blick, dass es mit unserer persönlichen Vergebung nicht vorbei ist. Die Sünde, die vorher passiert ist, hat längst Kreise gezogen. Der Moment der Umkehr, der lässt nicht den zornigen Gott jetzt plötzlich wieder gnädig sein. Das sehe ich auch hier in dieser Situation. Wir haben oft die Vorstellung, der ich immer entgegentreten will, entweder ist Gott zornig oder er ist gnädig. Das ist falsch. Gott ist der gnädige Gott von Anbeginn der Zeit bis ans Ende. Natürlich ist er auch zornig, aber er verlässt deswegen nicht seine Gnade. Es ist meine Umkehr, die Gottes Gnade wieder für mich geltend macht. Es liegt an mir. Die Gnade Gottes bleibt während meines Fehltritts bestehen. Der Neuanfang wartet darauf, dass ich ihn tue, dass ich umkehre. Und trotzdem, es ist diese seltsame Beschreibung Nathans, weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast. Die gucken von außen und machen sich lustig darüber, dass du, der große Gottesfürchtige, der sagt, der ist ja Gott der ganzen Welt und so, ja, die machen sich jetzt lustig, weil du das jetzt gemacht hast und der Sohn, der dir geboren ist von dieser Frau, die du genommen hast, der wird sterben. Die Sünde bleibt irgendwie nicht privat, sie geht weiter und es ist unabschätzbar von vornherein, was alles nachkommt, wenn man die Gnade Gottes vergisst und sich irgendwie in Sünde begibt. Und darum ist es angebracht, vor Sünde zu warnen. Deswegen ist es angebracht zu sagen, pass auf, lieber Mensch, dass du nicht vergisst, dass dir so viel Gnade Gottes entgegengekommen ist. Denn du kannst nicht abschätzen, wie andere darunter leiden werden. Und es ist mir aber an dieser Stelle wichtig, jetzt nicht Amen zu sagen und zu sagen, okay, jetzt passen wir auf und gehen nach Hause und jetzt sind wir schön vorsichtig. In allen Fehltritten, die wir tun, soll uns nicht die Angst regieren. Die Angst ist der schlechteste Ratgeber von allen. Die Angst sagt, halte es geheim, bleib verborgen, versuch es irgendwie durch Drehen und Wenden irgendwie geheim zu halten und es irgendwie zu glätten. Sünde und Angst sind eng verwandt und wollen die Gnade unterwandern. Solange ich die Angst habe, und es vertuschen zu müssen, dann kann ich nicht umkehren. Stattdessen steht an jedem Neuanfang Gottes Gnade, die bereits auf dich wartet. Also kehr um. Es bleibt also nicht bei dem, hüte dich vor der Sünde. Das ist eine negative Fokussierung, die ich so in Christus nicht sehe. Sondern erinnere dich an die Gnade, die Umkehr macht neu. Und du sollst nicht sterben. Das ist der Fokus, mit dem du in die Umkehr gehen kannst. Und doch, ich drehe mich noch einmal drum, bleibt es irgendwie so seltsam dabei, dass die Sünde doch ihre Kreise zieht. Es wirkt auf mich sehr befremdlich, wie in diesem Text hier diese Lästerei, die jetzt von außen da kommt, verbunden wird mit dem Tod dieses Sohnes. Und ich habe mich schon gefragt, ja, was ist denn das jetzt? Ist jetzt doch hier irgendwie eine Strafe Gottes versteckt? Und ich wende mich nochmals dagegen. Von Strafe ist hier nicht die Rede. Und wer genau aufgepasst hat, es ist nicht Gottes Rede, die passiert am Ende, sondern Nathan wendet sich zu Gott und antwortet ihm. Es ist Nathans Deutung dieser Geschichte, die da kommen wird. Warum er diese Ahnung hat oder das weiß ich auch nicht. Aber ich möchte betonen, dass es nicht Gottes Rede ist, der hier sagt, und deswegen werde ich dafür sorgen, dass dein Sohn stirbt. Es ist irgendwie seltsam verbunden und ich kann es nicht auflösen, aber diese Verbindung zieht Nathan und nicht Gott. Gott verhängt kein Strafgericht, aber es bleibt dabei, es hat unabschätzbare Folgen für alle Menschen, was es nach sich zieht, wenn Grenzen überschritten werden. Denn wenn wir ab dieser Stelle weiterlesen, dann werden wir Erstaunliches entdecken, wie sich die Geschichte um die Kinder Davids und Bathsebas weiterentwickelt. Dieser Sohn, von dem die Rede ist, der erste, dessen Name nicht mal genannt wird, zumindest nicht an der Stelle, der stirbt. Der liegt 7 Tage, liegt da krank und dann stirbt er. Und einer der nächsten Söhne, die David und Bathseba bekommen, heißt Salomo. Und als Salomo, ja, bei vielen klingelt, Salomo wird später der Nachfolgekönig. Einer, der sehr geliebt ist von Gott. Und es steht da, dass Bathseba nach der Geburt von Salomo ihm einen Beinamen gibt. Jedidja, das bedeutet, der von Gott sehr Geliebte. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass der eine Sohn da so hingegeben wird und irgendwie stirbt und es hängt irgendwie zusammen und man weiß nicht genau wie und dann bricht die Gnade trotzdem durch. In dem Leben von David und von Bathseba. Gottes Gnade dringt am Ende durch. Und deswegen bin ich am Ende dieser Predigt und sage, es bleibt sicher, am Anfang von allem oder am Neuanfang von allem steht Gottes Gnade. Sie steht bereit. Das sollen wir nicht vergessen und dann sollen wir so leben, dass wir Gott ehren. Weil er ermöglicht, dass wir immer wieder unser Leben leben können, mit allen Scherben und allen Brüchen und aller Schuld und allem zu Erleidenden. Aber Gott steht da und segnet auch. Gott ist gnädig und er vergibt und schenkt Leben. Amen.